Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Von einer studentischen Armutskrise sprechen schon manche Studierende, weil es eben für viele schwierig ist, die Kosten für das Studium zu stemmen. Miete, Lebensmittel, Telefon, da kommt einiges zusammen und viele Finanzierungsquellen überzeugen nicht, zum Beispiel die Studienkredite. Um die machen Studierende nämlich lieber einen Bogen. Warum das so ist, klären wir jetzt in unserem Schwerpunkt. Außerdem schauen wir heute nach Sachsen. Da bekommen viele zugewanderte Kinder keinen Platz an einer Schule. Wie kann das sein? Ich bin Britta Mersch. Herzlich willkommen. Einen Kredit aufzunehmen, davor kann man schon zurückschrecken, wenn man ein reguläres Einkommen hat. Aber wenn man noch im Studium steckt, dann ist die Hürde wahrscheinlich noch höher. Tatsächlich ist das so beim KfW-Studienkredit. Das ist der Studienkredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Deutlich mehr Studierende als früher entscheiden sich gegen einen Vertrag. Und das liegt daran, dass die Zinsen sehr hoch sind. Aktuell liegen sie bei 7,5%. Es gibt deshalb auch Studierende, die versuchen, ihren Vertrag loszuwerden, hat Christopher Gaube in Hamburg herausgefunden.
Julia Hofbauer sitzt an einem Computer in der Universität Hamburg. Man könnte meinen, dass sie etwas für ihr Sozialökonomiestudium tut, doch die 24-Jährige arbeitet.
Ich arbeite im Forschungslabor von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und ich kümmere mich in unserer Abteilung so ein bisschen um die Personaldaten, also Urlaubsberechnungen, Überstunden im Blick behalten.
Die Studentin hat Glück, sie bekommt neben ihrer Tätigkeit ein Begabtenstipendium in Höhe von 1.100 Euro. Dazu kommt ein Studienkredit über 600 Euro, von dem zinsbedingt aber nur noch etwas mehr als 500 Euro ausgezahlt werden.
Bevor ich die Zusage von dem Stipendium bekommen hatte und mir halt einfach das Gesparte ausgegangen ist, wusste ich nicht, worüber ich mich dann jetzt finanzieren sollte. Dann habe ich halt aus der Not heraus gesagt, okay, dann nehme ich halt einen Studienkredit. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil die Zinsen eben so scheiße sind. Aber ich war dann wirklich kurz davor, mein Studium abzubrechen.
Mit ihrem Studentenjob möchte Julia Hofbauer gern raus aus dem Studienkredit, der für sie und andere ziemlich unkalkulierbar ist. Denn die Zinsen werden zweimal jährlich angepasst, richten sich nach dem Satz, zu dem sich Banken in der Eurozone untereinander Geld leihen. Im Winterhalbjahr waren das 9%. Im Moment liegen die Zinsen bei gut 7,5. Zum Vergleich, vor 10 Jahren, im April 2014, lag der Zinssatz bei rund 3,5%. Von der Kreditbank für Wiederaufbau, kurz KfW, heißt es:
Wir verfolgen mit dem Produkt nicht das Ziel, einen Gewinn zu erwirtschaften, müssen jedoch selbst kostendeckend arbeiten.
Wegen der hohen Zinsen ist der Studienkredit für viele Studierende aber keine Option mehr. Das zeigen auch Zahlen der KfW. Wurden 2019, im Jahr vor der Pandemie, noch knapp 19.000 Kreditverträge abgeschlossen, waren es im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte, nur noch knapp 9.000. Sven Lorenz ist Geschäftsführer des Studierendenwerkes in Hamburg. Er wünscht sich, dass die Bundesregierung das Problem der hohen Zinsen beim Studienkredit erkennt und handelt.
Eine Deckelung wäre in jedem Fall sinnvoll, weil es eine Verschuldung einfach das Risiko dahin senkt. Es gab mal eine Deckelung bei 6,5%. Wäre vielleicht nicht der große Wurf, wäre aber ein Einstieg und das hielte ich auch für besonders sinnvoll.
Denn der Studienkredit sollte neben dem BAföG als Finanzierungsmöglichkeit erhalten bleiben. Schließlich würden die finanziellen Zwänge der jungen Leute immer größer.
Die Studierenden fragen sich, wie soll ich mir das alles leisten? Die Lebensmittel sind teurer geworden, die Energiekosten sind teurer, die Mieten sind gestiegen. Wir wissen laut letzter Umfrage, dass 37% der Studierenden weniger als 800 Euro im Monat zur Verfügung haben. Und wenn sie dann für ein unmöbliertes WG-Zimmer in Hamburg 600 Euro bezahlen sollen, dann haben sie kaum noch etwas zu essen.
Lasse Machalet ist Sozialreferent im Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Hamburg, einer studentischen Interessenvertretung. Auf ein Plakat schreibt er mit Filzstift: Für ein gerechtes BAföG. Es ist für eine Demo auf dem Unicampus gedacht. Er spricht von einer studentischen Armutskrise.
Wir haben aktuell einen Laptop-Verleih, weil viele Studierende sich auch einfach technische Endgeräte nicht leisten können.
Bei der Demo im Von Melle Park, direkt auf dem Campus der Uni Hamburg, ging es Anfang Juli um die Idee BAföG für alle. Eine finanziell ausreichende Studienfinanzierung, die allen zugänglich ist. 50 Studentinnen und Studenten sind gekommen, verlieren sich ein wenig auf dem weiträumigen Platz. Ein Teilnehmer wünscht sich,
dazu den Mut rausnehmen oder die Zeit rausnehmen, bei so einer Demo auch mal aufzutauchen, weil es doch immer wieder Studierende gibt, die sagen, wir haben ein Problem mit dem Geld, wir haben zu wenig und es einfach irgendwie mal deutlich werden muss und wir dafür so viele werden müssen, dass es auch nach außen sichtbar ist.
Es muss sich also was tun bei der Studienfinanzierung, das finden diese Studierenden aus Hamburg. Aber wie? Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE in Gütersloh, das sieht sich regelmäßig an, wie es läuft mit der Studienfinanzierung. Es untersucht auch jedes Jahr die Studienkredite. Und die aktuelle Analyse zeigt, der klassische Studienkredit, der könnte tatsächlich zum Auslaufmodell werden. Warum das so ist, das weiß Ulrich Müller. Er kümmert sich beim CHE um das Thema Studienfinanzierung. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Studierende entscheiden sich denn überhaupt noch für einen Studienkredit?
Aktuell, 2024, nehmen knapp 45.000 Studierende so ein Angebot in Anspruch, also ein Studienkredit, ein Bildungsfonds oder ein Abschlussdarlehen. Also ungefähr 1,5% der Studierenden.
Sind also relativ wenige. Mhm. Was ist denn überhaupt ein Studienkredit? Also können Sie das nochmal beschreiben? Wie funktioniert das?
Ja, im Unterschied zu einem Konsumentenkredit kriegt man da nicht auf einen Schlag die ganze Auszahlung, zum Beispiel für einen Fernseher, für ein Auto, sondern man kriegt über lange Zeit während des Studiums jeden Monat eine Teilauszahlung und hat dann in der Regel nach dem Abschluss noch eine kurze Karenzphase, also eine Art Verschnaufpause, und muss dann, wenn man in den Beruf einsteigt, diesen Schuldenberg mehr oder weniger groß wieder abtragen.
Aber ich muss mich nicht für einen Studienkredit fürs ganze Studium entscheiden. Also ich kann den 2 Semester lang in Anspruch nehmen und kann dann sagen, jetzt reicht's mir erstmal, jetzt habe ich vielleicht einen besseren Job oder ähnliches, jetzt kann ich den auch wieder abstoßen. Oder wie funktioniert das?
Das geht in der Regel tatsächlich bei vielen, bei der KfW zum Beispiel, das ist der dominierende Anbieter.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Genau, korrekt. Und bei anderen ist es schon eher, dass man gebunden ist, zum Beispiel bei den Bildungsfonds, da legt man sich länger fest. Das liegt aber auch an dem etwas abweichenden Konzept, was ein Bildungsfonds hat.
Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Also was ist dann ein Bildungsfonds?
Ja, bei einem Studienkredit zahlt man einfach nach dem Berufseinstieg eine feste Tilgungsrate ab. Die ist quasi vorher bekannt. Beim Bildungsfonds ist das ein bisschen mehr tricky, sage ich mal. Da vereinbart man, ich kriege also als Student während des Studiums jeden Monat meine gewisse Auszahlung überwiesen, verpflichte mich aber im Gegenzug dazu, wenn ich den Abschluss in der Tasche habe, wenn ich im Berufsleben stehe, dass ich einen gewissen Prozentsatz meines Bruttoeinkommens dann zurückzahle an den Anbieter. Das heißt, ich habe einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahre und zahle ungefähr 10% meines Bruttoeinkommens zurück. Das ist natürlich ein bisschen so ein Risikospiel. Wenn ich also sehr wenig verdiene und am Ende dann doch als Taxifahrer ende, ist das vielleicht nicht die größte Summe, die ich zurückzahlen muss. Wenn ich gar nichts verdiene, muss ich gar nichts zurückzahlen. Aber wenn ich sehr gut verdiene, dann muss ich auch sehr, sehr viel zurückzahlen. In der Regel auch mehr, als ich mit einem normalen Studienkredit hätte zurückzahlen müssen.
Aber Bildungsfonds spielen ja wirklich auch eine Randrolle, oder? Bei der Studienfinanzierung, wie Sie beurteilen Sie das?
Ja, sie sind das wachsende Segment in diesem Markt. Also Studienkredite klassischer Form, da gibt es einen riesigen Schwund von Anbietern. Früher hatten das sehr viele Banken im Angebot, auch die Sparkassen, die Volks- und Raiffeisenbanken, die Dresdner Bank, die Deutsche Bank. Die sind alle verschwunden, da sind ganz wenige übrig geblieben. Was aber steigt, ist die Zahl von Bildungsfonds, weil die sich spezialisiert haben, zum Beispiel auf private Hochschulen. Und private Hochschulen boomen gerade, also um die 12%, zwischen 11 und 12% aller Studierenden sind inzwischen an einer privaten Hochschule. Und die brauchen natürlich eine Vorfinanzierung auch für die Studiengebühren, weil die kosten jeden Monat mindestens 300-400 €. Da springen die Bildungsfonds rein. Deswegen ist das der einzige Bereich, der gerade noch wächst in diesem Bereich Studienkredite, Bildungsfonds.
Bei den Studienkrediten ist aber der Knackpunkt dieses Zinsmodell. Also dass ich nie weiß, wo stehen die Zinsen jetzt in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Vielleicht können Sie das auch nochmal erklären. Also warum ist das dann so schwierig zu kalkulieren?
Ja, wenn wir darüber nachdenken, warum sind Studienkredite gerade nicht so attraktiv? Ach, vielleicht muss ich darauf vorwegschicken, ich finde es gar nicht nur schlimm, wenn nicht so viele Menschen einen Studienkredit in Anspruch nehmen, weil natürlich ist es besser, wenn man ohne klarkommt. Wenn man das Glück hat, Eltern zu haben, die unterstützen können, ist das natürlich besser, als wenn man einen Studienkredit braucht, den man zurückzahlen muss mit Zinsen. Trotzdem ist es so, Sie haben das richtig gesagt und beobachtet, dass die Attraktivität ein Stück weit sinkt. Und das liegt vor allem natürlich am Zinssatz. Wenn man überlegt, in der Corona-Zeit hat das dominierende Angebot von der KfW, der KfW-Studienkredit, einen Nullzinssatz gehabt, also 0% effektiven Jahreszins in der Auszahlungsphase. Wir lagen im letzten Wintersemester bei über 9%. Inzwischen liegen wir bei 7,51%. Das sind Höhen, die hätte man früher nicht für möglich gehalten. Und das ist deswegen nur Realität geworden, weil dieses Angebot der KfW, was die meisten Kunden nutzen bisher, einfach einen variablen Zinssatz hat. Das heißt, ich bin da nicht in Sicherheit, dass ich etwas vereinbare, unterschreibe und das bleibt dabei, sondern je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, reagiert dann das Angebot. Und das kann auch im laufenden Vertrag passieren. Also es gibt genug Menschen, die haben dann Nullzins begonnen und liegen jetzt bei 7,51%. Das ist natürlich alles andere als schön. Das schafft keine Sicherheit und das ist wirklich auch eine teure Geschichte.
Das heißt, das bezieht sich darauf, was ich am Ende auch zurückzahlen muss. Also wenn ich den Kredit in Anspruch genommen habe, wie viel ich am Ende zurückzahlen muss, darauf bezieht sich das doch, oder?
Definitiv. Auch in der Auszahlungsphase selber muss ich schon bei der KfW den Zinssatz abdrücken. Das ist übrigens auch ein unschönes Modellelement, sage ich mal, bei der KfW. In Fachsprache heißt das so, die Zinsen werden in der Auszahlungsphase nicht gestundet. Heißt, ich vereinbare zum Beispiel bei der KfW, ich brauche pro Monat 500 Euro. Dann kriege ich im ersten Monat 500 Euro ausbezahlt, im nächsten Monat schon ein paar Euro weniger, weil ich schon die Zinsen abdrücken muss. Und je höher der Zinssatz ist, desto eher macht sich das bemerkbar. Das wissen viele nicht. Und das ist natürlich auch eine Sache, die nicht gerade zur Vertrauensbildung beiträgt.
Ist das denn genau der Punkt, auf den ich achten sollte, wenn ich mich dann doch für einen Kredit entscheide? Also gibt es denn überhaupt Modelle mit einem festen Zinssatz oder muss ich mit diesen Schwankungen doch auch leben?
Das Problem ist ein Stück weit, dass die KfW mit ihrem Studienkredit über die letzten 10, 15 Jahre das Modell war, was viele andere Modelle verdrängt hat, weil sie einfach sozusagen einen staatlichen Touch hatte, den Staat im Background hatte. Die KfW selber ist jetzt in der Gunst der Leute sehr gesunken. Die haben also jetzt innerhalb eines Jahres einen Rückgang bei den Neukunden von 50% gehabt. Das ist wirklich halbiert. Das finde ich ist Wahnsinn. Und viele Alternativen gibt es nicht mehr. Es gibt für bestimmte Elemente Angebote. Zum Beispiel, wenn ich nur noch wenige Semester habe, dann kann ich beim Bundesverwaltungsamt für 4,87% effektiven Jahreszins ein Abschlussdarlehen kriegen, den sogenannten Bildungskredit. Das ist ganz attraktiv. Es gibt teilweise bei Studentenwerken auch Angebote, die zinsfrei sind, aber eben auch nur in kleineren Summen. Also es gibt da hier und da kleine Angebote, aber für viele ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade ein Angebot zu finden, was in ihre Lebenslage passt und attraktiv ist.
Ist das denn eine Aufgabe für den Gesetzgeber? Also geht es da wirklich darum, ein gutes Angebot auch zu schaffen? Oder braucht es dann eine ganz andere Form der Studienfinanzierung? Also ich gucke da jetzt nochmal auf das BAföG. Wie sehen Sie das?
Beides, glaube ich. Also kurzfristig sehe ich tatsächlich den Staat in der Verpflichtung, hier für eine Zinsdeckelung zu sorgen bei der KfW. Es gab einmal eine Intervention vor Jahren unter der Bundesministerin Schawan. Die hat damals eine drohende Erhöhung auf 7% abgewendet, dass wir bei 6,5% nur lagen. Die aktuelle Regierung ist offenkundig derzeit nicht daran interessiert, da aktiv zu werden. Die KfW selber sieht offensichtlich auch keine Möglichkeit, das attraktiver zu gestalten. Und ja, für mich ist das BAföG der Knackpunkt. Das BAföG ist inzwischen in einem sehr starken Niedergang gegriffen, weil sie einfach von den Fördersummen her, von den Bemessungsgrenzen nicht auf der Höhe der Zeit ist, aber auch nicht vom Grundansatz. Da geht man noch von so einem Normstudenten aus, der vor 10, 20 Jahren die Regel war, aber jetzt inzwischen wirklich nicht mehr die Regel ist. Da müsste wirklich ein grundlegender Relaunch hin. Und ein Teil des neuen BAföGs, so stelle ich mir das vor, könnte eben sein, ein Kreditangebot für alle Studierenden. Das steht übrigens auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel, ist aber leider nicht umgesetzt worden.
Bei der Studienfinanzierung kreativ werden und mal neue Wege gehen, das für alle. Das fordert Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Das sieht sich regelmäßig an, wie Studierende ihr Studium finanzieren und vor welchen Hürden sie dabei stehen. Ein Studium, das bringt viele Herausforderungen mit sich, das haben wir gerade schon gehört. Und knifflig wird es auch bei einem anderen Thema, und zwar bei der Steuer. Auch da haben viele Studierende große Fragezeichen. Wie viel darf ich steuerfrei dazu verdienen zum Beispiel? Oder kann ich meinen Laptop von der Steuer absetzen? Die Leibniz-Universität in Hannover, die will für alle Studiefragen rund um das Thema Steuer eine sogenannte Tax-Law-Klinik eröffnen. Da sollen dann Jurastudierende eine kostenlose Beratung anbieten und ihr Fachwissen gleich mit Beispielen aus der Praxis vertiefen. Win-win also. Aber so ganz einfach ist es nicht, das erzählt Leon Fried. Er hat die Universität in Hannover besucht, als die Idee eigentlich an den Start gehen sollte.
Jurafakultät Hannover, 14. Stock. Ein Aufenthaltsraum für Studierende mit spektakulärem Ausblick auf Stadt und Umland.
Hier wollten wir das feiern, genau, da hatten wir so eine Bühne und ja.
Thomas Kess ist Richter und Lehrbeauftragter. Außerdem sitzt er dem VfS Hannover vor, einem Verein, der den Nachwuchs im Steuerrecht fördern möchte. In diesen Tagen wollte der VfS eigentlich mit einem bisher ungekannten Angebot an den Start gehen. Eine Tax Law Clinic, eine studentische Beratung im Steuerrecht. Was das ist und wodurch das Vorhaben ausgebremst wurde, erläutert Thomas Kess in einem ruhigeren Nebenraum.
Eine Law Clinic ist eine unentgeltliche Rechtsberatung von Studierenden unter Anleitung von Berufsträgern, also Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen. Es können sich also andere Studenten etwa an diese Law Clinic wenden mit ihren alltäglichen Rechtsfragen. Die Jurastudenten arbeiten das dann aus, das Rechtsproblem, und geben da Hilfestellungen.
Außerhalb des Steuerrechts gibt es das seit Jahren. Vielerorts unterstützen Studenten Hilfesuchende bei juristischen Problemen, etwa im Arbeits-, Miet- oder Sozialrecht. Im Steuerrecht aber ging das bislang nicht. Denn
Tax Law Clinics waren bisher nicht erlaubt. Also eine steuerrechtliche Beratung war nicht erlaubt, anders als in allen anderen Rechtsgebieten, weil das im Steuerberatungsgesetz geregelt war.
Dieses Verbot sei haltlos. Man nehme niemandem etwas weg, denn Steuerberater und Anwälte gäbe es ohnehin zu wenige. Seit 6 Jahren klagen die Hannoveraner deshalb, aktuell vor dem Bundesverfassungsgericht. In der Zwischenzeit ist aus dem Vorhaben Tax Law Clinic ein fächerübergreifendes Projekt geworden. Seit 2 Jahren ist auch der Betriebswirtschaftsprofessor Kai Blaufuß mit an Bord. Der praxisnahe Ansatz der Steuerrechtler hat ihn gleich überzeugt.
Das bietet die Möglichkeit für meine Studierenden, einfach zusammen mit Juristen im Team zu lernen, wie man auch schon während des Studiums Praxisfälle lösen kann. Und das halte ich für attraktiv, eben um diesen klassischen Aspekt zu begegnen, dass man sagt, ja, Studium ist immer nur Theorie. Hier kann man direkt schon anwenden an Fällen, die auch die Studenten selbst interessieren, weil das sind Kommilitonen von ihnen, die da ankommen.
Und für diese Mitstudierenden, da ist sich Kai Blaufuß sicher, ist eine kostenlose Rechtsberatung ebenfalls ein Gewinn.
Typische Fälle, was Studenten jetzt erstmal so für Probleme haben, kann ich eigentlich meinen Laptop, den ich für die Uni gekauft habe, steuerlich geltend machen. Ich habe im Ausland ein Praktikum gemacht und habe dabei Geld verdient. Muss ich die jetzt hier eigentlich in Deutschland auch versteuern? Und später perspektivisch ist es natürlich wirklich auch für Studierende interessant, die sich selbstständig machen wollen. Die können nicht zum Steuerberater gehen, sich irgendwas leisten.
Inzwischen hat auch die Politik den Mehrwert der studentischen Steuerrechtsberatung erkannt. Die Bundesregierung plant, das Verbot aufzuheben. Eigentlich sollte die Neuregelung am 1. Mai in Kraft treten, aber die Abstimmung im Bundestag verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Ganz zum Bedauern von Lennart Sindermann, Jurastudent im 10. Semester. Für das Steuerrecht interessiert er sich seit Beginn seines Studiums.
Und dann kam halt eben dieses Thema Tax Law Clinic für mich 2021 auf. Und da war es halt eben total interessant, weil ich ehrenamtliches Engagement total cool finde und auch diesen Law Clinic Aspekt total toll finde, dass da wirklich Studierende anderen Studierenden weiterhelfen.
Im kommenden Jahr steht für Sindermann das Examen an. Er hofft, dass der Bundestag sich beeilt mit der Reform des Steuerberatungsgesetzes.
Dann kriege ich vielleicht ja sogar noch hier am Ende meines Studiums die Gelegenheit, doch mal in Deutschlands erste Tax Law Clinic noch als Student beraten zu dürfen.
Üben kann er schon heute. Die Unterstützer der Law Clinic bieten aktuell Einführungskurse an. Wenn man schon keinen Einfluss darauf hat, wann es endlich losgehen kann, will man in Hannover zumindest vorbereitet sein.
Jetzt kommen wir zu einem Fall, der fast unglaublich klingt. In Sachsen gibt es im Moment rund 1600 Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Schule gehen können, weil es keinen Platz für sie gibt. Betroffen sind Kinder, die keinen deutschen Pass haben. Und das sorgt natürlich für viel Protest. Ein breites Bündnis setzt sich dafür ein, dass die Politik schnell handelt und sich etwas ändert. Jennifer Stange hat eine Familie getroffen, die im Moment nicht weiß, wie es weitergeht. Die Kinder haben aber große Träume.
Emma Ramirez Caraballo möchte studieren und dann Bauingenieurin werden, sagt die Elfjährige. Neben ihr am runden Konferenztisch in den Räumen des Ausländerrats Dresden sitzt ihr Bruder Emanuel, 13 Jahre alt und noch unsicher. Emanuel sagt, er würde vielleicht gerne in der Verwaltung arbeiten. Die beiden sind Ende letzten Jahres zusammen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester nach Deutschland gekommen und nach Dresden verwiesen worden, als Asylsuchende aus Venezuela. Ein Land im Niedergang. Amnesty International beklagt einen humanitären Notstand. Emmas und Emanuels Eltern sagen, das Bildungssystem sei zusammengebrochen, die Sicherheitslage sehr angespannt. Sie wollen nur eins, dass ihre Kinder zur Schule gehen dürfen. Lisette del Valle Caraballo spricht von ihrer Jüngsten. Nach Monaten wird im August die jüngste Tochter Anna eingeschult. Sie ist 7 Jahre alt, will Fußballspielerin werden, erzählt das Mädchen und wirft ihren älteren Geschwistern ein stolzes Lächeln zu. Die Teenager schauen weg. Bisher gibt es in Dresden keinen Schulplatz für sie und das nagt an ihnen. So geht es laut sächsischem Kultusministerium rund 1600 weiteren Schülerinnen und Schülern in Sachsen, die keinen deutschen Pass haben. Grund hierfür sind laut schriftlicher Antwort aus dem sächsischen Kultusministerium die hohe Zuwanderung, ungleiche Verteilung und räumliche und personelle Engpässe. Dennoch sei man bemüht, die zugewanderten Menschen schnellstmöglich am Unterricht teilhaben zu lassen. Das sieht Olga Sperling vom Ausländerrat der Stadt Dresden anders.
Aus meiner Sicht wird es nicht alles getan, was getan werden könnte. Also wir brauchen viel mehr Personal, viel mehr Mittel an den Schulen und die Bereitschaft von allen Schulen, sich zu öffnen für das Thema Migration.
Weitere Forderungen stehen in einem offenen Brief an die sächsische Regierung, den zivilgesellschaftliche Einrichtungen aus Sachsen und auch die Lehrergewerkschaft GEW unterzeichnet hat. Demnach solle auch der Schutz vor Diskriminierung und Rassismus im sächsischen Schulgesetz verankert werden.
Bei den deutschen Kindern würden wir darüber gar nicht sprechen. Da wäre der gesellschaftliche Aufschrei sehr groß, wenn deutsche Kinder, die hier geboren sind, keinen Platz bekommen würden. Bei den Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und Fluchterfahrung haben wir aber diese Problematik. Ja, und das ist für mich schon ein Ausdruck des strukturellen und institutionellen Rassismus.
Das sächsische Kultusministerium erklärt, dass SchülerInnen mit deutschem Pass vom, Zitat, Integrationsstau nicht betroffen wären, weil man mit ihnen gerechnet hat. Zitat, was das Vorhalten von Schulgebäuden und Räumlichkeiten angeht, basieren die Planungen der Schulträger auf den Schulprognosen des Statistischen Landesamtes. Flüchtlingsbewegungen können dabei nur bis zu einem gewissen Grad abgebildet werden. Zitat Ende. Das sächsische Kultusministerium beschreibt eine Ausgangslage, die in ähnlicher Weise andere Bundesländer genauso betrifft, jedoch unterschiedlich gemeistert wird. In Bayern können alle schulpflichtigen Kinder unterrichtet werden, heißt es aus dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. In Hessen und Niedersachsen wissen die zuständigen Ministerien nicht, wie viele schulpflichtige Kinder und Jugendliche von dieser Problematik betroffen sind. In Nordrhein-Westfalen erfasst das Schulministerium stichtags genau die Zahl der Schülerinnen und Schüler, denen noch kein Schulplatz zugewiesen werden konnte. Mit Stichtag 1. Juli 2024 waren es landesweit über 1800 Kinder und Jugendliche, die auf einen Schulplatz warten. Das könne mehrere Wochen dauern.
Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen.